Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Journalist und Produzent Friedrich Küppersbusch. Guten Tag, Herr Küppersbusch.
Hallo, Frau Schäfer, guten Tag.
Ja, wir klingen vielleicht ein bisschen dumpf, weil wir jetzt mal unsere Masken angelassen haben. Wir haben ja hier im Studio eigentlich eine Menge Abstand, aber vielleicht lassen wir sie heute mal auf. Sie haben Ihre App mitgebracht.
Ja, sie hat jetzt zum zweiten Mal mir eine Begegnung mit geringem Risiko angezeigt. Wohl jemand, das kann diese App auch sogar detailliert sagen, das muss jemand gewesen sein, der Corona überwunden hat. Und ich soll mir keine Sorgen machen und das Anzeigefeld ist grün.
Ist grün.
Wie ist es bei Ihnen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, kann die App nicht laden, mein Handy zu alt, aber ich bin dran, mir ein neues zu kaufen.
Das ist alles eine geheime Offensive der Handyhersteller.
Ja, wahrscheinlich. Gut, wir werden über Corona in dieser Mittagsstunde sprechen müssen, verschiedene Aspekte. Unter anderem sagen 2/3 der Deutschen laut einer ARD-Umfrage, wir brauchen einheitliche Regeln in Deutschland. Hm. Das ist gleich eins unserer Themen. Wir besprechen die Themen des Tages. Friedrich Küppersbusch ist mein Gast hier im Studio. Das Berliner Verwaltungsgericht hat die wegen der Corona-Pandemie vom Senat beschlossene Sperrstunde in der Hauptstadt gekippt. Das haben wir jetzt in den letzten Tagen öfter erlebt. Gekippt worden ist ja auch das Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg, in Niedersachsen. Da wurden die Regelungen jeweils von den obersten Verwaltungsgerichten gekippt.
Seit der Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes im April ja per Verordnung regiert werden, was erstmal Demokratie theoretisch schon eine Menge Kritik hervorgerufen hat. Normalerweise im Gesetzgebungsverfahren würden Politikerinnen und Politiker ihre Juristen befragen, hör mal, können wir das so machen? Ist das erlaubt? Das ist im Einklang mit der Verfassung immer letzten Endes. Das ist beim Verordnungsregieren durch Landesregierungen ausgesetzt. Und nun kommen zum Glück die Gesetze, die Gerichte hinterher. Mal ein Kneipenwirt, mal ein Gastronom, bei dem wir uns jetzt eigentlich bedanken müssen, die durchklagen und nachträglich die rechtliche Prüfung herbeiführen, die in einem geregelten Gesetzgebungsverfahren drin wäre.
Im März hat das Parlament diese epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Das war sozusagen die Grundlage dafür, dass jetzt, wie Sie sagen, per Verordnung regiert wird. Das haben ja die Abgeordneten festgestellt und zwar auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Dann haben sie dem Gesundheitsminister eben weitreichende Befugnisse gegeben. Aber es rumort jetzt. Also es gibt diese Klagen, aber es gibt natürlich auch ein Rumoren innerhalb der Opposition. Wir hören mal, was Christian Lindner von der FDP dazu sagt jetzt.
Grundrecht. Eingriffe sind in unserem Land des Grundgesetzes von den Parlamenten zu beschließen und nicht nur von einer informellen Runde von Frau Merkel mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder. Und deshalb ist unsere klare Erwartung, dass zukünftig über diese Fragen wieder im Bundestag entschieden wird.
Eine Erwartung, die er zu Recht hat.
Ich wäre gespannt, was er sagen würde, wenn er bei Jamaika nicht weggelaufen wäre und jetzt selber in der Regierung säße. Das mag für die Regierenden bequemer sein, aber gut, dass es da auch im demokratischen Spektrum, da würde ich die FDP da doch noch dazu rechnen, mal einer sagt, das ist eine große Einfalltür auch für die Verschwörer, für die Leute, die Schindluder treiben wollen, die jetzt sagen wollen, schaut mal, es ist eine Diktatur. Es gibt nicht mal mehr ein geregeltes Gesetzgebungsverfahren. Das ist das Spannungsfeld, in dem sich das bewegt. Einerseits sagt man, wenn wir Föderalismus haben, wenn wir praktisch an jedem Poller, in jedem Dorf, an jeder Milchkanne das so auf die akute Corona-Lage zuschneiden können, können wir ja vermeiden, anderswo Grundrechte auszusetzen. Dann kommt aber sofort die populistische Kritik und sagt, das ist ja ganz uneinheitlich, man weiß ja gar nicht mehr, woran man sich regeln soll. Und zwischen diesen beiden Polen, einerseits Föderalismus, mach es so passend wie möglich, Frankreich beneidet uns darum. Und andererseits Einschränkung der Grundrechte spielt sich die Debatte ab. Und es ist ein bisschen Mühle auf dem Zuspiel. Man kann immer kritisieren. Entweder werden gerade Grundrechte eingeschränkt oder es ist unübersichtlich.
Habe ich Sie jetzt recht verstanden, dass Sie gesagt haben, passt auf, wir leben so gut wie in einer Diktatur?
Nee, ich zitiere sozusagen eine Stimme in dem kakophonischen Konzert der Corona-Meinung, die das, was Herr Lindner gerade, ich finde, plausibel formuliert hat, dann nutzen, um ihre Verschwörungsmythen unter die Leute zu bringen.
Okay, aber wir halten fest, es ist eben alles schon auf Grundlage demokratischer Gesetze, was jetzt passiert, eben weil das Parlament diese epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt hat.
Ja. Überlebende des Geschichtsleistungskurs zucken in Deutschland in der Regel schon bei dem Wort Verordnung zusammen.
Ja, gut, wenn wir jetzt aber gucken, auch innerhalb der Koalition rumort ist, wir hören mal Johannes Fechner von der SPD, der jetzt sich auch geäußert hat, eben dazu, dass die Gerichte Verbote aufgehoben haben.
Wenn immer mehr Gerichte wegen fehlender Rechtsgrundlagen Maßnahmen aufheben, dann ist es nicht nur gefährlich für die Gesundheit der Bürger, sondern schadet natürlich auch dem Ansehen unseres Rechtsstaates.
Wenn das dem Ansehen des Rechtsstaates schadet, dann müsste man also versuchen, eben Verordnungen oder Maßnahmen zu beschließen, die nicht so sind, dass sie nachher von den Gerichten wieder aufgehoben werden müssen. Kann das gut passieren? Also kann man solche Maßnahmen immer vorher darauf prüfen?
Wir haben ja eben in den Nachrichten gehört, dass die Rheinische Post zumindest schon mal das Gerücht aufgeschnappt haben will, dass diese Amtsfülle, diese weitreichende Macht des Gesundheitsministers über April 21 hinaus verlängert werden soll. Ich glaube, die Befristung war gut. Man sollte viel mehr Gesetze befristen und immer noch mal gucken, brauchen wir das jetzt noch? Und wenn es so ist, und diese schlechte Nachricht steckt ja dahinter, dass wir uns noch sehr lange mit dieser Situation abfinden müssen, dann würde ich mir wünschen, dass es zurück in ein geregeltes Gesetzgebungsverfahren gibt. Man kann ja dann die Gesetze, die man macht, auch befristen, aber man muss raus aus, letztlich aus der Länderwillkür, so schön der Föderalismus ist, und man muss vielleicht Konzessionen machen an die Menschen, die einheitliche Regeln, einfach zu lernen, ich habe es verstanden, ich akzeptiere es, überall Mundschutz oder nirgends Mundschutz. Touristen dürfen nicht reisen, dann dürften aber Berufspendler auch nicht reisen. Also dieses Einfallstor für Genörgel, das erstens durch ein korrektes demokratisches Gesetzgebungsverfahren zu schließen und zweitens auch durch etwas mehr Einheitlichkeit.
Wäre aber natürlich jeweils ein langwieriger Weg.
So ist es. Also ist das Gesetzgebungsverfahren, erste, zweite, dritte Lesung, Bundesrat, wenn betroffen, Promulgation. Halbes Jahr müssen Sie mal rechnen.
Weiß nicht, ob das praktikabel ist. Wir sprechen gleich weiter über dieses Thema. Friedrich Küppersbusch hier zu Gast, Journalist und Produzent. Zwei Drittel der Deutschen sagen laut einer ARD-Umfrage, dem Deutschland-Trend, wir brauchen einheitliche Regeln in dieser Corona-Krise. Ja. Das ist das, was Sie, Herr Küppersbusch, eben gesagt haben, was Sie sagen, brauchen wir tatsächlich deutschlandweit einheitliche Regeln. Aber ich würde mich schon auch nochmal für die sozusagen stark machen wollen, die sagen, es gibt aber Unterschiede in den Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Bedingungen andere als in Bayern. Insofern kann man auch sagen, gut, unterschiedliche regionale Regelungen haben doch auch ihren Sinn.
Ja, absolut. Wir werden auch da landen, wo Markus Söder die Latte bereits aufgelegt hat und gesagt hat, wenn wir es vereinheitlichen wollen, werden wir die jeweils vorsichtigste Regelung nehmen. Also wir werden nicht großzügige Regelungen, einen umfassenden Erhalt der Grundrechte, der irgendwo in der Provinz auf dem Land möglich sein mag, mit niedriger Durchseuchung übertragen können auf Hotspots, sondern es wird umgekehrt gehen. Es wird dann auch da die Hotspot-Rigidität gelten müssen, wo eigentlich dazu gar kein Anlass besteht. Ich glaube auch nicht, also ich kann das überhaupt nicht einschätzen, bin ja kein Epidemiologe, dass das jetzt die Wunderwaffe wäre, aber es ist im publizistischen Bereich, im Bereich des öffentlichen Gespräches dringend notwendig, die Akzeptanz zu erhöhen. Denn das geben diese Umfragen ja auch her. Die Akzeptanz war sehr hoch, über 60%. Man übersieht sogar, das war der vorherige Deutschland-Trend im August, dass über das 28% gesagt haben, die Regelungen gehen uns noch nicht weit genug. Mhm. Wir sind medial ein bisschen fokussiert auf Verschwörungsmythiker, auf Verrückte, auf Querdenkerbommel. Anstatt zu sagen, hey, da ist fast ein Drittel der Bevölkerung, das ist noch nicht hart genug. Wir hätten es gerne noch ein bisschen autoritärer. Und das spricht dafür, dass jetzt, wo eine Ermüdung da ist, wo man sagt, boah, täglich grüßt das Drosten-Tier, ich kann es nicht mehr sehen, ich möchte meine Freiheiten zurückhaben, dass wir da drauf achten müssen, es wird akzeptiert.
Mhm. Es muss akzeptiert werden. Wahrscheinlich kommen wir in die Lage, wo wirklich so gut wie jeder dann versteht, es muss akzeptiert werden, dass man zum Beispiel eine Maske trägt, so wie wir es jetzt hier gerade auch im Studio tun. Ja, oder dass man, wenn man in die U-Bahn steigt, eben die Maske trägt.
Punkt. Es ist wie mit der roten Ampel. Also ich stehe vor der roten Ampel, nachts um 4 Kilometer weit kommt keiner und ich denke, du könntest jetzt rübergehen. Ne? Aber es gibt eine gesellschaftliche Vereinbarung und die zweifeln wir auch nicht mehr an, weil wir uns daran gewöhnt haben. Wenn jetzt jemand aus dem Quark kommt und sagt, Bill Gates hat Angela Merkel überredet, uns mit roten Ampeln zu ermorden, dann haben sie sofort wieder 10% auf der Straße, die demonstrieren, die rote Ampel ist unser Untergang. Es ist ein gesellschaftlicher Konsens. Es gibt Situationen, wo ich denke, ich bräuchte hier keinen Mundschutz, ich müsste hier keinen Abstand halten, aber neben mir steht ein kleines Kind oder wer weiß, vielleicht schätze ich die Lage falsch ein, also tue ich es. Mhm. Und diese gesellschaftliche Konsensbildung entsteht schon leider, als Föderalist muss man leider sagen, dadurch, dass die Regeln überall und für jeden gelten.
Es ist interessant, dass manche, wenn sie sich an die Regeln halten, dann aber doch sagen, eigentlich bin ich sozusagen die Dumme oder der Dumme, weil ich mich dran halte, aber viele andere halten sich nicht daran. Gestern war die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler hier zu Gast im Studio und sie hat dann gesagt, ja, da existiert so etwas wie ein Solidaritätsparadox. Wir hören sie mal.
Dieses Solidaritätsparadox, man gerät sofort eigentlich unter Legitimationsdruck auch vor sich selber, wenn man sagt, ich halte mich an alles, ich mache es doch richtig. Aber ich sehe an so vielen Stellen, dass es ganz viele Leute gibt, die das nicht machen und es ist folgenlos für sie. Das ist etwas, wo man mit Ernst Wolfgang Böckenförder, dem deutschen Verfassungsrechtler, sagen muss, die liberale Gesellschaft lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht herzustellen in der Lage ist. Aber andererseits beruhen liberale Gesellschaften natürlich darauf, dass es sowas wie Selbstdisziplin gibt.
Ja, genau, dass wir diese Selbstdisziplin haben und auch einhalten, auch wenn wir wissen, wahrscheinlich wird kein Polizist um die Ecke laufen, wenn wir unsere Maske in der U-Bahn absetzen oder die BVG-Sicherheit hier in Berlin oder so.
Ich bin auch noch gar nicht sicher, wie unglaublich sympathisch ich das finden soll, dass ungefähr ein Drittel der Deutschen schärfere Maßnahmen sich wünscht. Ich schaue nur drauf, die lange Debatte, die wir hatten über die AfD zum Beispiel, über Rechtspopulismus, muss in Deutschland nicht nur, auch Pegida, auch NPD, auch noch Schlimmeres, wenn es noch Schlimmeres dann gäbe, wo Professor Wilhelm Heidmeier, der Soziologe, gesagt hat, Leute, wir vergucken uns da, es geht um Autorität, das sind national autoritäre Parteien und seit die Politik unter dem Zwang von Corona einen sehr sanften Hauch autoritärer geworden ist, haben wir auf einmal diesen Effekt, hey, wo ist die AfD? Die ärgert sich nur noch über sich selber, weil die GroKo, vorneweg natürlich Herr Söder, aber mit Abstrichen auch Frau Merkel, bieten jetzt das Thema Autorität an. Und da sind wir Deutschen offenbar noch nicht ganz so liberal, wie wir gedacht haben. Da zucken die drauf. Das zahlt ja total ein.
Was wollen Sie sozusagen damit sagen? Wollen Sie sagen, ein Glück jetzt sozusagen, weil diese autoritären Züge sichtbar werden, hat die AfD sozusagen da das Nachsehen, weil sie da nicht mehr punkten kann?
Genau.
Ja, aber es ist natürlich doch bedenklich.
So, das ist die Ambivalenz, die ich meine, ne? Ja. Dass man sagt, mein Gott, die Merkel hat früher eigentlich jede Weihnachts- und Neujahrsansprache gestaltet mit, ich stehe in der Küche und kümmere mich um die Probleme, lebt euer Leben. Und nun ist sie strenger geworden und sagt, ich erwarte von euch größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Gestern sagt sie, größte Herausforderung des Jahrhunderts, Jahrhundertaufgabe. Und unter den ganzen Eleven und Nachstrebenden macht die meisten Punkte derjenige, der am autoritärsten auftritt. Das ist Söder. Also da, finde ich, haben wir Deutsche uns vielleicht, die deutsche Bevölkerung sich ein bisschen selber auch verkannt. Wir sind gar nicht so liberal. Viele von uns möchten, dass einer mit der Faust auf den Tisch klopft.
Ich weiß nicht, vielleicht haben viele auch jetzt gesagt, gut, es ist eine außergewöhnliche Situation und in dieser außergewöhnlichen Situation akzeptiere ich, dass jemand sagt, so machen wir es jetzt. Das Wort autoritär, weiß ich gar nicht, ob das so viele unterschreiben wollen würden.
Ich stelle mich da unter den großen, breiten Regenschirm des Wissens von Professor Wilhelm Heidmeier. Also, das bin ich ausgedacht.
Wir sprechen weiter über die Pandemie. Wir können nicht anders. Es gibt einfach ganz viele Aspekte. Sie hat uns wirklich im Griff. Es geht auch natürlich jetzt darum, wie sieht die Situation aus in Kitas und Schulen. Dazu gibt es eine Diskussion auf der Konferenz der Kultusminister, die gestern und heute stattgefunden hat, natürlich per Video. Eines, was sicher gut ist in den Schulen, ist das Lüften. Das kann man schon mal sagen, auch ohne große Verordnungen zu erlassen. Das Umweltbundesamt sagt, in Klassenräumen 3-mal pro Stunde lüften, sodass die Raumluft komplett ausgetauscht wird. Herr Küppersbusch, ich meine, das ist auf jeden Fall mal ein gangbarer Weg, oder?
Ja, wenn ich dann winters mit schneenassen Stiefeln mein Kind da sitzen beiß,
dann geben Sie ihm eine Jacke mit.
Naja, dann sage ich, muss das jetzt sein mit dem Unterricht? Dann hockt das Blag. Wir hatten ja diese Woche auch die Corona-populistische Debatte, Winterferien verdoppeln, von Sommerferien abziehen. Hockt das Blag zu Hause, dann muss ich wieder sehen, muss ich aufpassen, kann ich nicht zur Arbeit gehen.
Klar, das ist dann
also
schwierig. Ja.
Elternschaft ist was extrem Schweres und da kann man schon mal verstehen, wenn populistisch gesagt wird, die Lufthansa wird gerettet, aber was ist mit Mutti?
Mhm. So wird das gesagt?
Habe ich schon gehört.
Mhm. Und wie wird Mutti gerettet?
Und Fati. Ich staune immer über diese Zahlen, wie weit die Digitalisierung, also die Möglichkeit, digitalisierten Unterricht zu machen, fortgeschritten sind oder eben nicht fortgeschritten sind. Es gab dieses mit großem Aplomb, mit großer Wucht vorgestellte Thema Digitalpakt Schule, 5 Milliarden. Der Tagesspiegel hatte dann im April mal höflich nachgefragt und von 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung unserer Schulen waren 20 Millionen abgerufen.
Ja, in der Tat, es ist wenig Geld abgerufen worden.
Es ist inzwischen wohl 150 Millionen, auch unter dem Eindruck der Berichterstattung. Und ich bin auch weit davon entfernt, dass Kinder mit dem Rechner sprechen sollten oder den ganzen Tag jetzt auch noch im Schulunterricht vor der Kiste sitzen sollten. Aber das ist natürlich erschütternd und stellt Fragen an die Schulträger. Also man kann jetzt schön mit Gerhard Schröder, ehemaligem Bundeskanzler, von den faulen Säcken und Säckinnen reden, aber das Verfahren ist so geregelt, dass die Schulträger eigentlich die Bedarfe anmelden müssten. Die machen unglaublich kompliziert. Wir haben uns das mal besorgt. Das ist ein 30-seitiger Stapel Formular, den dann manche Schulträger ausreichen, wo die Lehrerinnen und Lehrer offenbar sagen, ey, keine Ahnung.
Und das heißt, das überfordert sie. Ja? Da sagen sie, das schaffen wir nicht, diesen Antrag zu stellen.
Ja, es liegt ja auf dem Elfer hier zu sagen, was haben die Lehrer die ganze Zeit gemacht? Also auch in der Zeit, als gar kein Unterricht war. Und da ist immer Populismusverdacht.
Gibt natürlich viele Lehrer, die haben ganz viel gemacht und waren sehr, sehr engagiert und haben sich sehr um ihre Schüler gekümmert.
Deswegen versuche ich da so ein bisschen drumherum zu lavieren und fair zu bleiben. Man könnte hier auch fragen, unsere Bundesunbekanntenministerin Karliczek, in der Föderalismusreform hat Frau Merkel die letzten Kompetenzen des Bundes in der Bildung, in der Schule wegtauscht. Und seitdem sitzt die da als Johann Ohneland, die Bildungsministerin. Wäre in dem Fall sinnvoll, dass der Bund vorangeht und sagt, so, das und das sind die Pläne für digitalen Unterricht.
Gut, das hatte der Bund ja versucht und dann war das Problem, dass die Länder gesagt haben, wir lassen uns diese Kompetenz aber nicht aus der Hand nehmen.
Und was ist die nächste Idee?
Die nächste Idee wäre jetzt wahrscheinlich, dass die Länder tätig werden.
Oder dass der Bund sagt, Freunde, dann geht es so nicht. Wenn ihr nicht liefert.
Und sagt, wir ziehen diese Kompetenzen jetzt doch an uns.
Ist das nicht widerlich, wie man unter Corona immer mehr so ein Zentralstaatsfan wird, auch wenn man das gar nicht will?
Ich weiß auch nicht, ob man das will. Ich glaube, das will man nicht. Siehe Frankreich, ist nicht gesagt, dass der Zentralstaat besser agieren kann.
Nein, von da hört man immer, schaut nach Deutschland, die können föderal sozusagen customized Maßanzüge machen.
Richtig, ja. Von Frankreich aus sieht das ganz gut aus, wie es in Deutschland funktioniert. Aber der Bund hat tatsächlich ja noch mehr Geld für die Schulen und für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. 500 Millionen Euro hat der Koalitionsausschuss wegen der Pandemie ja nochmal beschlossen, bereitzustellen. Unter anderem auch, damit wirklich jeder auf ein mobiles Endgerät zurückgreifen kann. Ja. Also insofern scheint es wirklich so zu sein, dass es am Geld nicht liegen kann.
Da gibt es auch noch Landesprogramme und da hat man auch dank Corona einen Fehler dieses Digitalpakts entdeckt, nämlich dass er für Unterrichtsmaterialien, für Kurse, für Curriculi, für Lehrmaterial vorgesehen war. Und es durften ganz ausdrücklich nicht zum Beispiel weniger wohlhabenden Eltern Geräte geschenkt werden. Und da hat man natürlich ein Problem programmiert. Mhm. Ja, wenn die Kinder die Geräte gar nicht zu Hause haben, dann kannst du auch digital packen, wie du willst.
Mhm. Wenn man nach Berlin guckt, in der Tat gibt es zum Beispiel auch Probleme. Es gibt nur einen IT-Berater für Schulen in einem Bezirk in Berlin zum Beispiel. Also ein Mensch im Bezirk, muss man sich mal vorstellen, wie soll der das schaffen?
Wir müssen uns an den digitalen Hausmeister, Hausmeisterin gewöhnen. Also das ist ja heute fast wichtiger als das Jungsklo und das Jungsklo ist schon wichtig.
Friedrich Küppersbusch hat hier jetzt mal seine Mappe hervorgezogen aus der Tasche. Nicht gerade ganz digital, aber es geht nochmal um das Thema Digitalpakt.
Voll analog. Ja, wir haben genau Spur versucht, eine Doku auf den Weg zu bringen. Also warum liegen da 5 Milliarden und keiner will sie haben? Liebe Lehrerinnen und Lehrer, das folgende Dokument können Sie zur Erstellung Ihres schulinternen Medienkonzeptes. Und dann kommen hier also 9 Seiten dicht beschrieben. Mhm. Ein rechtschaffender Fremdworthagel und das dann die Medienausstattung digitaler Werkzeuge, Datenorganisation. Und so geht das seitenlang und seitenweise, wo ich denke, da musst du nicht nur Didaktik und dein Schulfach, deine Schulfächer studiert haben, sondern auch Informatik, um das kompetent zu beantworten. Viel Erfolg bei der Medienkonzeptarbeit. Smiley, schreibt uns die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, alle beteiligten Behörden. Aha. Also das nochmal, um jetzt nicht so populistisch auf Lehrerinnen und Lehrer einzudreschen.
Vielleicht sondern einfach zu sagen, es ist tatsächlich nicht ganz einfach, dieses Geld zu beantragen.
Nee, es ist kompliziert. Du musst dann auch an der Schule dir die Zeit rauskloppen. Dann musst du deinen Schulträger gängig machen. Der muss das an das Bildungsministerium melden. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan des Zentralismus, aber ich kann mir vorstellen, wenn man es vereinfacht, geht es besser.
Ich glaube, da haben Sie recht. Lassen Sie uns noch über ein anderes Thema sprechen. In knapp 3 Wochen, großer Sprung über den Teich, wird in den USA gewählt. Trump und Biden, die Kontrahenten, konnten ja jetzt nicht mehr gemeinsam auftreten, sondern sind getrennt voneinander aufgetreten in der vergangenen Nacht, hier bei uns in der Nacht. Donald Trump bei NBC, Joe Biden bei ABC. Und jetzt ist ja die Frage, ich weiß nicht, Sie haben bestimmt nicht über Nacht verfolgt, was die zwei sowas gesagt haben. Aber wir wissen, dass Trump zum Beispiel wiederholt hat, dass sich 85% der Menschen, die Masken tragen, infizieren.
Just the other day they came out with a statement that 85% of the people that wear masks catch it.
Also die catch it, die fangen es sich sozusagen ein, das Virus. Glauben Sie, dass er sich insgesamt mit diesem Auftritten gefallen getan hat?
Diesmal saß eine sehr gute, offenbar Moderatorin dabei, die gesagt hat, Mr. President, that isn't true. Also in diesem One-on-One, jargonmäßig nennt man das so, Format, hat natürlich die Moderatorin größere Möglichkeiten einzuschreiten, zu widersprechen, Nachfragen zu stellen, als es Chris Wallace in dem Duell hatte. Wallace selber, Fox News, hatte sich ja vorher auch als ein harter Hund im Interview bewiesen. Das Format arbeitete aber völlig gegen ihn und er hatte auf Deutsch gesagt auch nicht den Hintern in der Hose, die beiden Jungs nach vorne zu rufen, zu sagen, ich gucke mir euer Geschrei noch 3 Minuten an und dann breche ich die Sendung ab.
Naja, das wäre auch ein starker, also wahrscheinlich nicht möglich gewesen, oder?
Wäre er ein Held für immer?
Das wäre er wahrscheinlich. Das,
ja, aber so narzisstisch darf man wahrscheinlich nicht sein. Trump spielt ja eigentlich seit 2004, da begann diese Fernsehserie The Apprentice, also der Auszubildende, der Lehrling, genau diese Rolle. Er heuert und feuert. Er hat über 10 Jahre diese Sendung moderiert. Da konnte man dann einen Ausbildungsplatz in einem Trump-Unternehmen gewinnen. Die Menschen liefen rum mit T-Shirts, mit Teetassen. Da stand drauf, you're fired. Und eigentlich verlängert er diese Serie immer noch. Also wenn man sich sein Kabinett, seine Berater anguckt, feuert er jede Woche irgendjemand und hofft auf Applaus. Und das ist vielleicht ein Missverständnis darüber. Donald Trump ist ein Unterhaltungsformat. Und so funktioniert er auch.
Und das sagen Sie als jemand, der Unterhaltungsformate natürlich gut kennt und produziert. Ja. Shea Krömer ist Ihr Format. Ja.
Sind wir gerade dran.
Insofern haben Sie das, genau, läuft gerade wieder auch. Sind Sie inspiriert jetzt von dem, was da in Amerika passiert?
Ja, wir versuchen ja fast den umgekehrten Weg zu gehen, dass wir eine Unterhaltungssendung herstellen. Also sehr viel Comedy, gutes Lachen, Schoko-Überguss. Um die paar Nährstoffe, die dann da drin vorkommen, zu machen.
Welche Stoffe?
Nährstoffe.
Die paar Nährstoffe.
Auch die politischen Gästinnen und Gäste besser kennenlernen kann in dem Format. Das ist Trump, glaube ich, sehr egal. Und das schafft natürlich für Biden auch die Zwickmühle. Erstens ist er kein Entertainer. Zweitens, wenn er jetzt auf sich dieses reine Entertainment-Denken einließe, würde er die paar Demokraten, die noch ein gutes, konservatives, demokratisches Diskursmodell bevorzugen, auch noch vergraulen. Also an der Stelle ist Trump nicht zu schlagen.
Das heißt, Sie meinen, er kümmert sich um die, die doch auch noch Inhalte wollen von ihm?
Biden kann, also wenn er die jetzt vergrault, er kann das gar nicht von seinem Habitus her, er ist kein Entertainer, er ist nicht witzig, er ist froh, wenn er einen Satz zu Ende kriegt manchmal. Da ist er nicht konkurrierbar. Die glückliche Entscheidung für die Demokraten wäre natürlich Michelle Obama gewesen. Und sie wird wissen, warum sie es nicht gemacht hat. Also ein wirklicher Gegenentwurf zu Trump.
Warum hat sie es nicht gemacht?
Ich nehme an, weil sie weiß, dass man ihr ihren Mann übel nehmen würde. Also das schätzen wir hier falsch ein. Trump ist es gelungen, Obama weitgehend zu diskreditieren.
Mhm. Denken Sie, so weit reicht das tatsächlich, dass deswegen Michelle Obama dachte, sie würde auf keinen Fall antreten wollen?
Also als diese Schlammschlacht war, dieses erste TV-Duell, habe ich mir extra zur Beruhigung meiner Seele noch 3-mal bei YouTube angeguckt, wie Michelle Obama sagt, when they go low, we go high. Also wir steigen, also sie kann erklären, warum man auf diesen Dreck, sage ich jetzt mal ungeschützt, nicht einsteigt und die Halle jubelte und ich dachte, ja, da habt ihr eure Präsidentschaftskandidatin.
Heute ist 2. EU-Gipfeltag in Brüssel. Worum geht's? Es geht natürlich auch hier um Corona. Der Ratspräsident Charles Michel hat die EU-Staaten aufgefordert, enger zusammenzuarbeiten. Aber es geht auch um den Brexit. Und da stehen die Verhandlungen auf der Kippe. Es kann sein, dass der No-Deal tatsächlich am Horizont steht. Was sagen Sie dazu?
Es gab eine selbstgesetzte Frist bis zum 15.10., die
gestern
ohne Handelsabkommen verstrichen ist.
Also selbst gesetzt von Boris Johnson, ne?
Genau, aber wie das so ist, man setzt sich auch im Tarifkampf Fristen und sagt also, bis wir nicht am Poller sind, hören wir nicht auf zu verhandeln und der Poller ist am 31.12. Also vielleicht gibt es noch aufgeregte Weihnachten, eine aufgeregte Adventszeit. Es prismet sich jetzt heraus, dass es um das Handelsabkommen geht. Die EU sagt, sie will britische Produkte nur zollfrei auf unseren Markt drauflassen. Wenn das umgekehrt, wenn die Briten sich an alle Vorschriften halten, das kann Johnson eigentlich in seiner Logik gar nicht bejahen, weil er sagt, wofür mache ich da einen Brexit? Das war ja gerade einer der großen, der Big Points, die uns auf die Nerven gegangen sind.
Gut, man muss hin und her verhandeln. Die Kanzlerin hat ja auch gesagt, wir brauchen faire Bedingungen, Kompromisse müssen gefunden werden. Einer der Hauptstreitpunkte ist das, ja, das Fangrecht für Fischer in den britischen Gewässern.
Ich merke, wie sich Ihnen die Zunge sträubt, dass das jetzt der entscheidende Punkt sein soll.
Na ja, gut, aber ich verstehe es doch auch ein Stück weit. Vor allem die Franzosen sagen, auf keinen Fall sollen die französischen Fischer die Opfer des Brexit sein, die dann eben nicht mehr in den britischen Gewässern fischen dürfen. Und auch die Belgier wollen auf ihr Recht pochen.
Die Fischereifrage, auch für den belgischen Hafen Ostende ein bewegendes Thema. Flanderns Regionalregierung hat deshalb eine Urkunde aus dem Jahr 1666 ausgegraben. Die will sie vorlegen, wenn es mit London keinen Deal gibt. Das Privileg ist unterschrieben von Englands damaligem König Karl II. Und es gewährt 50 flämischen Seeleuten den Zugang zu britischen Gewässern auf ewig.
Auf ewig. 50 flämische Seeleute sollen immer diesen Zugang zu den britischen Gewässern haben. Lässt sich das durchsetzen?
Also der Anteil an der Bruttowertschöpfung, also der Mehrwert, der erzeugt wird von Landwirtschaft, Forst und Fischfang, da ist der Fischfang mit drin, in Deutschland sind 0,9%. In Frankreich ist es etwas mehr, sogar doppelt so viel, 1,8%. Das heißt, deutsche Hochseeflotte fängt 260.000 Tonnen Fisch im Jahr und Frankreich etwa doppelt so viel. Ich finde es frivol. Ich weiß nicht genau, was da jetzt hintersteckt. Also wir warten alle auf eine Frage, ob ein Gebiet, ein Bürgerkriegsgebiet in Europa wie Irland durch Idiotie wieder angeheizt wird. Die Kruste ist dünn und jetzt kommen die mir mal mit Fisch fangen.
Also Sie würden sagen, man müsste eigentlich jetzt nochmal über Irland diskutieren und eben diesen Fisch fangen. Ich meine, das wird natürlich von den Franzosen und von den Belgiern schon als sehr wichtiger Punkt gesehen. Also Macron sagt, ich kann das sozusagen jetzt in der jetzigen Situation auch wirklich gar nicht gebrauchen, eine Berufsgruppe, die wirklich dann sehr unzufrieden sein wird.
Ich zeige mich der Frivolität, bevor ich sage, das hat für mich auch was von Verhandlungsmasse aufbauen.
Mhm. Weil man dann sagt, okay, an der Stelle
wir
sagen
ziehen
wir
jetzt mal ein Thema
Ordnung
hoch, wo dann die Briten großzügig sagen können, ja gut, dann dürft ihr halt in unsere Fischfanggewässer und dafür kann die EU dann eine Konzession machen. Sie schafft sich ein Reservoir, um eine Konzession an einem anderen Punkt zu machen. Ich wäre trotzdem mehr daran interessiert, wie man dieses Nordirland-Thema löst, wo Johnson offen wortbrüchig ist. Er hatte ja versprochen, Nordirland bleibt dann halt zollrechtlich in der EU und das hat er dann danach zurückgeholt und das ist ein viel gefährlicheres Thema. Mhm. Auch eine Frage unserer Solidarität gegenüber Irland.
In der Tat, muss diskutiert werden. Insgesamt haben, glaube ich, die EU-Staaten bisher dieses No-Deal-Szenario nicht ernst genug genommen. Vielleicht hätte man sich doch noch mal stärker darauf einstellen sollen, dass es vielleicht kommt. Wenn es käme.
Es wäre eine schlechte Idee, jetzt einzuknicken, weil einfach in der EU zu viele die Extrawurstbraterei der Briten erben würden. Also wenn man jetzt für schofeliges Verhalten, für Illoyalität, für nicht-europäisches Denken eine fette Belohnung kriegt, nämlich einen tollen Deal, dann wissen wir beide schon, welche nächsten 5 EU-Partner sagen, ach, hätten wir auch gern.
Das heißt, Sie sagen, wenn Johnson der EU gar nicht entgegenkommt, dann muss man den No-Deal akzeptieren.
Das klingt jetzt mindestens so herzlos, wie Boris Johnson selber ist, aber ja.
Sie sind auch manchmal vor Kameras auf Drehsets unterwegs. Unter anderem haben Sie mitgespielt in Babylon Berlin. Die 3. Staffel läuft jetzt gerade in der ARD. Und Sie haben eine kleine Rolle. Sie spielen nämlich den Richter Arnold. Wie kam es denn dazu?
Das verdanke ich wie alles dem Radio. Der Regisseur Henrik Handt-Lötgen sagte mir dann, nachdem ich dachte, wie zum Teufel komme ich in dieses wunderbare, sehr professionelle, überall mit Experten besetzte Projekt. Und er sagte, naja, wir hatten eine Castingsitzung und dieser miese preußische Richter, der da herzlos ein Schandurteil sprechen wird, da hatten die mir jetzt verschiedene Setcards von Schauspielern vorgelegt. Und ich dachte, ah, das ist es alles. alles nicht. Ich habe heute Morgen im Radio so eine Stimme gehört, das ist so der Typ, diese Stimme. Und dann ist sein Castingteam offenbar, dieser Radio hat beim RBB angerufen, wer war denn heute Morgen, 8.03 Uhr, der Kommentar, Küppers Buschpeng. Und ich wollte das nicht glauben, bis ich da stand am Set.
Und so war es aber tatsächlich.
Hier arbeiten 250 Leute und ich, kleiner Irrer, komme und halte jetzt den Laden auf. Also es war ungefähr wie Abi-Prüfung.
Und dann haben Sie Ihr Lampenfieber überwunden und sind jetzt zu sehen und hatten einen Drehtag?
Genau, ja. Also mein schönstes Ferienerlebnis natürlich. Auch großer Respekt vor dem, was da geleistet wird. Ich würde auch nie wieder in der Debatte, müssen Fernsehspiele so teuer sein, einsteigen, weil ich war von der Socke bis zur Stirn eingekleidet, auch wenn man mich nur... Es hat eine hohe Suggestion, wenn Sie da mit 80 Schauspielerinnen, Schauspielern, Komparsen sitzen, die alle in diesem Zeitkolorit auch ausgestattet sind. Ich dachte, vielleicht ist es ein Wurmloch und ich komme da nie wieder raus und lerne gleich meinen Opa kennen.
Klasse, muss ein klasse Gefühl gewesen sein. Absolut. So richtig versetzt in der Zeit. Ja. Aber wir waren in dieser Stunde ganz gegenwärtig. Danke, dass Sie hier waren.
Sehr gerne, Frau Schäfer. Danke.